ARD.
SWR Kultur. Forum.
Und da ist heute das Thema. Nosferatu lässt grüßen. Warum können wir Spinnen nicht leiden? Am Mikrofon Gregor Papsch. Eigentlich sind sie ja faszinierende Wesen, aber bei Spinnen kommt unsere Tierliebe ganz schnell an Grenzen. Spinnen sind eklig und auch irgendwie unheimlich. Deshalb geben wir ihnen fiese Namen wie Nosferatu oder Schwarze Witwe. Wie ungerecht, sagen die Spinnenfreunde, die es tatsächlich auch gibt. Drei von ihnen sitzen hier heute am Tisch im SWR Kultur Forum. Denn die Spinne ist nicht nur ein tolles Geschöpf, sie hat uns auch viel voraus. Perfekte Jägerin, kunstvolle Baumeisterin und an Augen und Beinen ist sie uns gleich vierfach überlegen. Macht sie vielen etwa deshalb Angst, weil sie so viel kann und hat, was uns Menschen die Evolution abtrainiert hat. Um die Spinne soll es heute gehen im Forum hier bei SWR Kultur. Zumal jetzt im Herbst, wenn die Wärme unserer Häuser lockt, sie uns ganz nahe kommt. Schauen wir also genauer hin. Wir, das sind Dr. Peter Jäger, der wohl bekannteste Arachnologe, also Spinnenforscher in Deutschland. Er forscht am Senckenberg-Institut und Naturmuseum in Frankfurt. Dr. Uta Maria Jürgens ist bei uns, Psychologin aus Singen am Bodensee, die sich vor allem mit der Beziehung zwischen Wildtier und Mensch beschäftigt. Und ich begrüße den Publizisten Jan Mohnhaupt, er hat quasi das Buch zur Sendung geschrieben, von Spinnen und Menschen eine verwobene Beziehung. Gerade ist es im Hansa Verlag erschienen. Herr Mohnhaupt, warum hat es Ihnen ausgerechnet die Spinne angetan? Ist ja, wie gesagt, nicht eben das Lieblingstier von uns Menschen.
Naja, von manchen Menschen nicht. Meins war es eigentlich von Anfang an, oder solange ich denken kann. Also mit 5, 6 sind das erste Mal mir die Spinnen im Garten aufgefallen, vor allem die Kreuzspinnen. Und die fand ich schon besonders interessant, hab die dann mit Ameisen und so gefüttert. Und von da an haben mich die Spinnen eigentlich nie mehr losgelassen. Und die Spinnen um mich herum sollten immer größer werden. Und so bin ich dann irgendwann den Vogelspinnen verfallen. Und das hält auch bis zum heutigen Tage an.
Eben, Sie sind nicht nur ein Spinnenfreund, sondern auch Spinnenbesitzer. Um ein ganz besonderes Tier geht es gleich im Buch, um Alpha, Ihre Vogelspinne. Die hat sehr lang bei Ihnen gewohnt.
Ja, in der Tat. Die hat fast 25 Jahre bei mir gelebt. Für diese Art relativ lang. Also überhaupt wären Vogelspinnenweibchen recht alt, können sogar noch älter werden, aber bei der Art hat sie wahrscheinlich so den Altersrekord aufgestellt, soweit mir bekannt. Also statt 15 Jahren ist sie fast 25 Jahre alt geworden und ja, hat wirklich von klein auf bis zum Ende bei mir gelebt. Und da hatten wir dann eine recht einseitige Beziehung, aber doch, ich würde es schon als Beziehung bezeichnen.
Frau Jürgens, Sie sind Psychologin und wir kennen uns aus einer ganzen Reihe von Forumsendungen, in denen wir schon über die Krähe und den Wolf diskutiert haben. Tiere, die uns Menschen irgendwie suspekt sind. Da fehlt jetzt noch die Spinne. Was macht Sie für die Psychologin so interessant?
Also ich persönlich habe sowieso ein Herz für widerspenstige Tiere. Widerspenstig heißt in diesem Falle einerseits kognitiv schwierig zu fassen, schwierig einzuordnen, andererseits aber auch für uns Menschen als Menschheit schwer beherrschbar. Und insofern ergänzt sie sehr schön den Dreiklang an Tieren, die ich untersucht habe. Wie gesagt, mit Wölfen und Rabenvögeln habe ich biologisch noch zwei sehr unterschiedliche Tiere auch untersucht. Aber diese drei aus Sicht der Biologie unterschiedlichen Tiere erweisen sich psychologisch gesehen als erstaunlich ähnlich. Und insofern ist die Spinne als ein Tier, was ja auch sehr anders ist als wir und auch sehr anders als die Wirbeltiere, die ich sonst betrachtet habe, eine ideale Ergänzung. Denn wenn man da gleiche Prinzipien in der Beziehung zwischen Mensch und diesen Tieren feststellen kann, dann hat das ja offensichtlich mehr mit dem Menschen als mit den Tieren zu tun.
Hatten Sie auch schon eine Begegnung mit einer Spinne, die Sie nicht so schnell vergessen?
Ja, diverse, also seit frühester Kindheit. Und ich bin, obwohl ich eine sehr innige Beziehung habe zu Spinnen, ich fühle noch, wie es sich anfühlt, Spinnen auch ein bisschen seltsam zu finden. Und die früheste Begegnung, an die ich mich erinnere, ist tatsächlich die Begegnung mit toten Spinnen im Schwimmbad meiner Oma. Und da bin ich als Kind dann immer getaucht und irgendwann hatte ich eine Taucherbrille auf. Und dann kamen so aus dem Dunkel diese für mich riesenhaft anmutenden Spinnen plötzlich so auf mich zu, gewissermaßen. Und bis heute finde ich auch tote Spinnen irgendwie etwas seltsam, während ich mich mit den Lebenden durchaus angefreundet habe. Und wie man das machen kann, besprechen wir bestimmt auch noch.
Mein dritter Gast, Peter Jäger, Arachnologe, also Spinnenforscher. Sie leben ja den ganzen Tag mit Spinnen zusammen am Institut in Frankfurt. Gibt es trotzdem eine besondere Geschichte, die Sie hier mal loswerden möchten?
Erstmal will ich sagen, schön hier zu sein. Und zweitens hätte ich gerne so einen Bruder wie den Herrn Mohnhaupt gehabt, weil ich habe auch Kreuzspinnen im Alter allerdings von zarten 4,5 bis 5 Jahren mit Ameisen gefüttert, weil ich bisher da noch keine Fliegen fangen konnte. Das musste mein Vater für mich erledigen. Und besondere Ereignisse, ja, die habe ich, glaube ich, so viele. Das würde ein bisschen zu weit führen.
Okay, dann helfe ich Ihnen mal auf die Sprünge. Ich helfe Ihnen mal auf die Sprünge. Es hält Sie ja nicht bei Ihren Tieren in Frankfurt. Sie machen sich ja auch regelmäßig auf die Suche nach neuen Arten, Exemplaren. Sie kommen gerade von einer Forschungsreise aus Laos zurück. Was bringen Sie denn damit?
Oh ja, sehr viele Spinnen, die Frau Jürgens nicht so leiden kann, nämlich tote Spinnen. Die sind alle in Alkohol konserviert. Lebendig die mitzubringen würde natürlich sehr, sehr aufwendig sein. Brauchen wir in der Regel auch nicht, denn wir Taxonomen sind ja dafür da, die morphologischen Eigenschaften zu dokumentieren. Vielfach wird das mit Fotos heutzutage gemacht. Ich zeichne noch als alter traditioneller Taxonom. Damit schaffen wir im Prinzip die Grundlage, dass mit den Namen und den Zeichnungen dann diese ganze Vielfalt, die wir vor uns haben, in Laos, aber auch in Deutschland oder irgendwo anders auf der Welt, greifbar ist und im Geldspinnenkatalog verfügbar gemacht wird für andere Wissenschaftszweige oder auch für den Normalbürger.
Haben Sie neue Spinnenarten entdeckt in Laos?
Oh ja, also in Laos wüsste ich jetzt gar nicht die genaue Zahl, aber insgesamt habe ich über 630 Arten beschrieben neu und wir sind gerade bei 52.500 Arten weltweit und wir schätzen, dass es 500.000 sind. Also wenn noch jemand zuhört und Spinnenforscher werden will, mein Labor steht offen.
Herr Mohnhaupt, nicht nur Sie daheim, sondern wir alle leben mit Spinnen, seit es uns Menschen gibt. Sie sind ja quasi omnipräsent in unserem Leben. Trotzdem hat man das Gefühl, über sie doch eigentlich sehr wenig zu wissen. Warum ist das eigentlich so?
Ja, das, was auch Frau Jürgens schon angesprochen hat, das ist auf jeden Fall ein widerspenstiges Tier. Ein Tier, das uns auf den ersten Blick sehr fremd ist und gleichzeitig auch so unheimlich nah, in Anführungsstrichen, weil es eben in jeder Zimmerecke sitzt. Und ja, wir Menschen halt eher auf Tiere eingestellt sind, die 2 oder 4 Beine haben und dann alles, was mehr hat, ist dann meistens, wenn es nicht irgendwie noch besonders positiv besetzt wird, wie Bienen oder so, doch eher irgendwie uns oder vielen von uns suspekt. Und ja, wahrscheinlich auch dieses überall vorhanden sein und trotzdem so lautlos das Leben zu leben, das ist meiner Vermutung nach auch etwas, was vielen Menschen irgendwie diese Spinnen so suspekt macht. Ich muss allerdings sagen, kann das nicht so nachvollziehen, weil ich freue mich wirklich immer und muss immer lächeln, wenn ich eine Spinne irgendwo sitzen sehe.
Ein Wildtier, Frau Jürgens, das mit uns lebt, aber eben in Millionen Jahren kein bisschen domestiziert wurde, kann man das so sagen?
Das kann man definitiv so sagen und aus meiner Forschung nehme ich auch mit, dass der Punkt Kontrolle und Kontrollierbarkeit ein ganz, ganz wichtiger ist. Und die Omnipräsenz von Spinnen, die ja sowohl auf Spinnen als eine Tiergruppe zutrifft, als auch auf Spinnen als Einzelwesen, ist mit Sicherheit etwas, was den meisten Menschen etwas ungut aufstößt. Also wir Menschen haben ja auch uns zumindest das Selbstbild geschaffen, die Manager der Welt zu sein, alles irgendwie im Griff zu haben. Und Spinnen, genauso wie andere, in Anführungszeichen Problemtiere, lassen sich das nicht gefallen oder zumindest scheint es so. Und da sind wir schon bei einem Aspekt, der auch noch wichtig ist. Spinnen können wir nicht lesen. Wir können uns nicht intuitiv in Spinnen hineinversetzen. Sie haben keine für uns erkennbare Mimik. Die Gestik, da kann man sich vielleicht einfinden als Spinnenforscher. Aber wir können alles Mögliche auf Spinnen projizieren und sie können sich nicht wehren, insbesondere üble Intentionen. Also ich habe Menschen interviewt und sie zu ihrer Beziehung zu Spinnen befragt. Und was da immer wieder aufkommt, ist, dass sie überall und nirgends sein können, insofern eben auch unkontrollierbar, dass sie sich so schnell bewegen, auch ein Punkt, unkontrollierbar, und dass sie insofern auch schwer fassbar sind für uns, weil sie uns in Frage stellen. Also so ein kleines Tier, was eine so große Macht über uns hat, das ist schon auch auf einer übertragenen Ebene unheimlich für uns als Mensch.
Herr Jäger, können Sie Spinnen lesen?
Einige schon. Vor allen Dingen, wenn ich sie fangen möchte, muss ich die lesen können. Zum Beispiel, wann und wohin sie laufen werden. Aber ich sehe absolut, was Frau Jürgens meint. Es ist wirklich nicht ganz einfach. Selbst die Springspinnen, die ja mit ihren 2 großen Scheinwerferaugen etwas Menschliches in Anführungszeichen haben und wo wir vielleicht mit unserem Finger ein bisschen vorneweg spielen können und sie unseren Finger verfolgen und wir denken, sie würden mit uns interagieren, sind dann trotzdem doch irgendwelche, Maschinen, die ein Programm abspulen, ja, sage ich mal, mehr dann doch nicht. Es gibt kleine Lerneffekte, das ist gar keine Frage, da haben sie einen gewissen Spielraum. wie jetzt eine Phobie, eine Angst, ein Ekel, es gibt ja Suspekt, habe ich gerade gehört, auch ein schöner Term, zustande kommt, das lasse ich mal dahingestellt sein. Auf der anderen Seite, wie die Sendung angefangen hat, hat wahrscheinlich nicht geholfen, vielen Menschen Mut zu machen, Spinnen toll zu finden. Hätten wir angefangen, es sind tolle Insektenvertilger, die tolle
Netze bauen.
Und so weiter. Nein, es ging mit Nosferatu los, wenn ich mich richtig sehe. Nein, aber ich weiß, was das ist, das, was wir aber gerne machen, ja. Hier auch wieder die Nosferatu-Spinne. Die Nosferatu-Spinne ist ja nicht so benannt worden, weil sie zum Beispiel Blut saugt, was jeder damit sofort zu reden, sondern weil eine Zeichnung auf ihrem Vorderleib so ungefähr aussieht wie der Kopf des ersten Nosferatu-Schauspielers. Also es hat eigentlich gar nichts mit Nosferatu zu tun. Ja, hätte man jetzt den Namen des Schauspielers genommen, dann wäre die Spinne total uninteressant.
Das haben Sie ja übrigens schon gemacht, sowas, ne, Herr Jäger. Sie sind ja schon damit aufgefallen, weil Sie Spinnenarten, die Sie selbst entdeckt haben, auch mal nach Udo Lindenberg oder Greta Thunberg benannt haben. Das klingt lustig. Warum machen Sie das, um die Spinne so ein bisschen aus dieser suspekten Ecke rauszuholen?
Ja, also ich sag mal so, ich muss denen ja Namen geben, wenn ich sie benenne. Da gibt's einen zoologischen Nomenklaturcode. Da muss man sich halt an viele Paragraphen halten, aber man hat auch gewisse Freiheiten. Und diese Freiheiten betreffen eben die Namenswahl. Innerhalb dieser Regeln natürlich. Und ich sage immer, es tut mir nicht besonders weh, wenn ich den Namen von Flavescens oder was weiß ich, irgendeine andere Farbe auf Lateinisch in einen David Bowie umwandle. Und dann habe ich im Prinzip sofort eine Aufmerksamkeit und an diese Pressemitteilung habe ich zum Beispiel drangehängt, dass in Südostasien viele Lebensräume zerstört werden durch den Menschen. Und das ist dann in jegliche Tattoo- und Rockforen reingegangen. Und so habe ich viel mehr Menschen erreicht, als wenn ich die Flavescens genannt hätte.
Frau Jürgens, Sie wollten was sagen.
Ja, ich wollte ergänzen, dass es auch eine aus psychologischer Sicht gerade so unzulässige Einschränkung ist, wenn man nur auf die negativen Beziehungen zwischen Mensch und Spinne schaut. Denn es gibt ja doch einen Gutteil von Menschen, die Spinnen entweder ausdrücklich mögen, auch gerade aufgrund der, ich sag mal, negativen Eigenschaften oder Eigenschaften, die negativ betrachtet werden könnten. Also zum Beispiel die ganze Metal- und Gothic-Szene, die hypt ja auch gerade diese in Anführungszeichen dunklen Tiere. Aber es gibt auch ganz viele normale Menschen, in Anführungszeichen, die auch eine große Faszination mitbringen, die zumindest mal eine Scheu ergänzt. Und für mich persönlich ist mein Verhältnis zu Spinnen durch ja nicht weniger als eine Ehrfurcht gekennzeichnet. So etwas zwischen Faszination und Furcht oder geradezu Ehrerbietung und Furcht. Also die Spinne ist, glaube ich, den wenigsten Menschen egal. Also die Spinne jetzt als Konzept. Jeder hat irgendwie eine Art von Haltung dazu. Für jeden ist die Spinne irgendetwas Besonderes und das zeichnet sie schon mal aus unter vielen, vielen anderen Tieren. Zum Beispiel jetzt Schmetterlinge sind ja auch ganz anders als wir, aber halt so eindeutig positiv besetzt. Und bei Spinnen kann man das nicht sagen, dass sie so eindeutig negativ besetzt seien.
Ja, es fängt ja schon bei der Sprache an, ne? Also die Abneigung gegenüber Spinnen. Pfui Spinne, wir sind ein Spinnefeind. Wir reden da dann auch von Netzwerken des Bösen und Intrigen, die gesponnen werden. Herr Mohnhaupt, kommt die Spinne eigentlich in allen Kulturen so schlecht weg oder ist das eher ein westliches Phänomen?
Es ist gut, dass ich es anspreche. Nee, es ist natürlich auch eine sehr westliche Sicht auf diese Tiere. Mhm. Wenn man sich andere Kulturkreise anguckt, dann haben Spinnen da wirklich ganz andere Bedeutung. Also im Hinduismus ist die Spinne positiv besetzt. Also die Mandalas, die man so kennt als Form, sind Spinnennetzen nachempfunden. Wir haben das Gleiche bei den sogenannten Traumfängern, bei den Indigenen in Nordamerika. Und dann beispielsweise bei den Mapuche in Chile, da ist quasi die Spinne sozusagen eine Art Prometheus, also den Menschen das Weben beigebracht hat. Es gibt die Urspinne, eine mütterliche Urspinne, die quasi erst überhaupt die Webkunst den Menschen vermittelt hat. Wohingegen wir im christlichen Abendland immer vom Arachne-Mythos ausgehen. Und da ist ja die kleinasiatische Weberin Arachne, die so unglaublich gut weben kann, dass sie sogar Pallas Athene in ihre Schranken weist. Und die wird ja dann zur Strafe erst zur Spinne. Also da ist die Kunst zuerst und dann kommt das Tier. Und wir wissen ja, dass es andersrum ist. Also lange bevor es Menschen gab, gab es schon Spinnen.
Ganz kurz muss ich aber noch bei diesen Negativklischees bleiben, Herr Jäger. Wie oft sind Sie eigentlich schon gefragt worden, ob es stimmt, dass wir nachts im Schlaf Spinnen verschlucken?
Ich habe heute einen
200 im Verlauf jedes Lebens, habe ich irgendwo gelesen.
Ja, einen Bilderwitz gesehen, wo einer 300 Spinnen schluckt, um im Leben dann ruhig schlafen zu können. Rein von der Statistik her. Also,
präventiv quasi.
Wir, okay. Genau. Also es ist so, wir verschlucken sicherlich Spinnen, wenn wir zum Beispiel im Herbst radeln und den Mund nicht schließen. Ja, dann haben wir natürlich kleine belunende Spinnen, die im Altweibersommer herumfliegen und die werden wir schlucken, genauso wie kleine Fliegen oder sonst was, das merken wir gar nicht. Das soweit. Im Schlaf werden wir wahrscheinlich sehr, sehr wenig bis keine Spinnen schlucken. Ganz einfach aus drei Gründen. Erstmal steht unser Bett auf 4 Pfosten. Da müssen Spinnen hoch. Das können erstmal die Hälfte nicht, weil sie keine Hafthaare haben. Das heißt, sie kommen nicht in unsere Betten rein. Wenn eine da reingekommen ist, bewegen wir uns auch nachts. Das heißt, das ist natürlich ein riesen Erdbeben für das kleine Viech. Das heißt, es wird Reis ausnehmen. Wenn es dann es geschafft hat, bis vor unseren Mund zu kommen, atmen wir auch nachts, das ist auch erwiesen. Und das ist natürlich auch wie ein Wirbelsturm für das kleine Viech mit ihren kleinen Hörhaaren und so weiter auf den Beinen. Und dann wird es eben auch Reis ausnehmen. Also von daher ist es sehr, sehr unwahrscheinlich.
Okay.
Aber ich höre es immer wieder, das stimmt.
Einschätzung der Psychologin. Was besagt die Frage allein über uns, die Sie Frage stellen?
Ja, also da sind wir natürlich wieder beim Thema Kontrolle. Ne? Schlaf ist ja auch der Zustand, wo wir neben dem Tod am meisten Kontrolle abgeben müssen. Und wahrscheinlich ist es so eine unterbewusste Angst, dass dann halt das passiert, der absolute Kontrollverlust, vor dem wir so Angst haben. Alles, was wir uns im Wachzustand vom Halse halten können, was im Übrigen auch so ein häufiges Motiv in meinen Interviews war, dass Menschen so gesagt haben, so Spinnen könnten ja so plötzlich auftauchen oder bei der Gartenarbeit wird man dann plötzlich vielleicht eine Spinne finden können auf sich und dass sie dann so einen unwillkürlichen Impuls haben, auch wenn sie nicht spinnenphobisch sind, die Spinne so wegzumachen, so ein automatisches, unwillkürliches, boah, das muss weg. Und gerade das ist ja nachts ausgeschaltet. Mhm. Also gerade dieses irgendwie auf Distanz gehen können oder das Tier durch, ja, also indem man es tötet, praktisch die eigene Kontrolle wiederherzustellen, das ist uns ja alles genommen im Schlaf. Wahrscheinlich ist so das da auch mit drin.
Sie hören SWR Kultur, das Forum. Heute reden wir über Spinnen mit der Psychologin Uta Maria Jürgens, dem Publizisten Jan Mohnhaupt und dem Arachnologen Peter Jäger. Und wir versuchen so ein bisschen zu ergründen, warum wir diese wunderbaren Tiere oft nicht leiden können, die übrigens keine Insekten sind, Herr Jäger, sondern eben Spinnentiere. Und da gibt es ja unglaublich viele verschiedene Arten und Unterarten, Webspinnen, Springspinnen, Vogelspinnenartige und so weiter. Wie viele Arten gibt es denn eigentlich?
In Deutschland haben wir circa 1000, etwas mehr als 1000 Spinnenarten. Und das wird sich auch nicht mehr sehr nach oben bewegen. Das heißt, wir werden hier und da durch den Klimawandel, wie die Nosferatu-Spinne, einige Spinnen bei uns neu willkommen heißen. Aber es wird sich in Grenzen halten. Neue Spinnen werden hier wahrscheinlich nicht mehr entdeckt werden, in dem Sinne wie in den Tropen jetzt.
Und wie viele sind giftig?
Bis auf 2 alle, denn sie haben Gift. Mit diesem Gift können sie natürlich Insekten töten, lähmen und dann entsprechend fressen. Auf der anderen Seite sind sie nicht für uns gefährlich. Die giftigste Spinne bei uns in Deutschland ist der Ammendornfinger. Ich sage immer Caracanthum punctorium, noch den lateinischen Namen dazu, den wissenschaftlichen. Das ist klar, ist wenig da meine. Und von der habe ich mich mal wie von anderen Spinnen auch beißen lassen, in den Daumenansatz, im linken Daumen, und hatte tatsächlich kleine Muskelzuckung. Das heißt, es war eine Neurotoxin-Komponente, also Nervengiftkomponente da drin. Und ich hatte 2 Tage lang einen Schmerz, der bis in die Finger gezogen ist. Das ist das höchste der Gefühle, was wir erreichen können durch einen Spinnenbiss. Alle anderen sinken wirklich ganz, ganz deutlich ab von diesem Giftbiss. Ich habe mich von der Kreuzspinne beißen lassen, von der Nosferatu-Spinne beißen lassen, von der Hausspinne beißen lassen. Das ist alles Fehlefanz. Wenn man da irgendwas spürt, dann kann man froh sein.
Sie haben ja am Telefon von einer anderen Spinnenart erzählt, der sogenannten Violinspinne, die auch giftig ist und auch eine invasive Art ist, glaube ich, ne?
Ja, also jetzt müssen wir ein ganz klein bisschen vorsichtig sein, nicht, dass wir hier irgendwelche Schreckensszenarien aufbauen. Also, Violinspinne oder wieder der lateinische Name Loxosceles rufescens, auch braune Einsiedlerspinne genannt, die kommt eigentlich im Mittelmeerraum vor. Also wenn wir in unsere Ferienrefugien im Mittelmeerraum oder auf Gran Canaria oder sonst wo fahren, ist das eine sehr, sehr häufige Spinne, wenn man Steine umdreht. Ich hoffe, der Tourismus bricht da jetzt nicht ein. Auf der anderen Seite ist es so, dass wenn die Spinne beißt, sie ist eigentlich sehr beißunlustig, aber wenn man unter einen Stein greift und eben nicht hinschaut vorher, dann gibt es sogenannte Hautnekrosen, das heißt oberflächliche Gewebszerstörungen, und die sind bei uns auch nicht, also die sind gut behandelbar, da passiert auch nicht viel. Ob die wirklich bei uns dauerhaft als Population in Deutschland einwandert, das wird man sehen. Aber wenn, dann werden wir, genau wie bei der Schwarzen Witwe, auch darüber unterrichten.
Okay, und wirklich gefährlich ist eigentlich keine Spinnenart. Und darüber wollen wir auch heute eigentlich gar nicht sprechen. Herr Monhaupt, ich habe ja bei der Vorbereitung gelernt, Spinnen sind Tiere, wirklich der Superlative. Sie verfügen über Fähigkeiten, vor allem beim Jagen. Einige Arten machen das sogar ähnlich wie Katzen. Und dann tun Spinnen auch Dinge, die man nicht von ihnen erwartet. Angeblich können sie sogar träumen.
Ja, wir hatten ja vorhin schon kurzes Thema, dass es wie sozusagen bessere Maschinen sind. Da würde ich gerne auch nochmal drauf zurückkommen, weil es gibt ja durchaus einige Arten, oder zumindest vor allem die Springspinnen sind da zu betrachten, wo es doch einige Beobachtungen gibt, wo man sich wirklich fragt, okay, ist das wirklich das, was wir Spinnen zutrauen? Also es gibt Studien darüber, dass es vermutlich manche Springspinnen träumen. Das hat man dadurch herausgefunden, dass die diese, also schon angesprochenen, sehr großen Frontalaugen nur mit zwei sehr langen Sehkanälen funktionieren. Und diese Sehkanäle ziehen sich quasi durch den sozusagen Vorderkörper. Und bei jungen Tieren kann man das, ist der Panzer sozusagen noch etwas durchsichtig, und man kann sie unter bestimmten Lichtern sehen. Und die schwenken halt auch in der Nacht, wenn sie schlafen, diese Kanäle. Und die Intensität und die Intervalle erinnern doch sehr an die REM-Phasen von Ratten und Mäusen. Und so liegt es nahe. Also die Frage ist dann immer, ich meine, früher hat man auch alle möglichen Tiere und manche Menschen für nicht so schlau wie andere gehalten, und die Forschung geht voran und dann merkt man auf einmal, was andere Tiere noch alles können. Also ich glaube, da ist wahrscheinlich einfach entweder noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, oder vielleicht werden wir es auch einfach nie alles erfahren, weil es aber auch nicht unbedingt daran liegt, dass vielleicht die Spinnen so beschränkt sind, sondern wir mit unseren Möglichkeiten.
Ich würde kurz ergänzen, dass ich kann jetzt den lateinischen Namen nicht benennen, aber an einer Vogelspinnenart in Südamerika, das erforscht worden ist, dass die etwas beherrschen, was in der Psychologie Objektpermanenz bedeutet. Das heißt, sie können sich auf ein Beutetier zubewegen, auf einer strategischen Bahn, so dass das Beutetier sie nicht sieht, und dabei gerät das Beutetier vorübergehend aus Sicht, also wenn sie zum Beispiel hinter einem Ast oder so lang gehen. Das heißt, sie wissen dann noch, dass das Beutetier dort ist, und das ist etwas, was nicht ganz trivial ist, also wo man lange dachte, das können Säuglinge ja auch noch gar nicht. Also etwas zu wissen und sich in Bezug zu etwas setzen zu können, was man nicht sieht, setzt ja voraus, dass man eine innere Repräsentation dessen hat. Und das ist auch eine intelligente Leistung.
Da wollte ich genau darauf hinaus. Intelligent, schlau, was wir von Spinnen erwarten. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mal, ich finde es wahnsinnig schwierig zu definieren, was ist jetzt Intelligenz oder mit was, auf welchem Level kann man das vergleichen? Was ist schlau? Haben Sie etwas gelernt, oder ist es tatsächlich nur ein Programm, welches Sie in einem gewissen Rahmen variieren können? Ich muss ganz ehrlich sagen, als Forscher bewundere ich Spinnen, definitiv. Ich habe höchsten Respekt davor, was sie alles machen können, und ich bin auch ein Verfechter davon, dass man nicht alles erforschen kann. Das will ich kurz erklären. Wenn man alles wüsste, wäre es irgendwie das, was der Mensch eigentlich will. Er will alles erforschen und wissen und in Büchern niederschreiben. Aber wenn man das eben nicht kann, hat man diesen letzten Funken von Respekt und Staunen. Und ich finde, dieses kindliche Staunen, was man ja von früher vielleicht noch kennt. Und ich finde, wenn man sich das wenigstens zum Teil beibehält, und ich glaube, dazu dienen die Spinnen sehr, sehr gut als Beispiel, dann können wir auch viel besser mit der Natur umgehen. Mhm. Und vielleicht mehr erhalten, als wir es ja im Moment so tun auf unserem Planeten.
Sagt der führende Spinnenforscher in Deutschland, der natürlich alles erforscht, was an der Spinne erforschbar ist.
Naja, nicht alles, aber vieles, genau.
Ja, dann sagen Darf Sie uns ich? Doch noch ganz kurz, Frau Jürgens, ja.
Also ich möchte ergänzen oder zu einem Thema überleiten, jetzt direkt anhand dessen, was Herr Jäger zuletzt gesagt hat, nämlich mit der Natur umgehen. Also die Spinnen stehen gemäß der Ergebnisse meiner Forschung auch für die Natur als Ganzes, so wie jedes Wildtier, was uns nahe kommt, in irgendeiner Weise die Natur repräsentiert und auch eine ganz, ganz große Frage aufwirft, nämlich die Frage nach unserem eigenen Natursein. Was finden wir denn so schrecklich an Spinnen? Auch, dass sie uns eben so nahe kommen in dem Bereich, den wir als unseren definiert haben. Also einerseits natürlich unmittelbar unsere Wohnung, aber auch der Bereich der Kultur. Und da sitzt jetzt plötzlich so ein urtümliches Tier. Wir können es auch vielleicht noch nicht mal schnell genug fangen. Und dann sitzt es irgendwo und wir wissen nicht wo. Es kann jederzeit wieder auftauchen. Und führt uns vor Augen, dass wir einerseits da eine künstliche Trennung vollzogen haben zwischen Natur und Kultur. Und dass wir insofern auch auf ewig Teil sind der Natur, egal wie weit wir uns davon wegbewegen, als Einzelner und als Gesellschaft. Und das ist natürlich auch etwas, was uns umtreibt auf einer tieferen psychologischen Ebene, jedes Mal, wenn wir einer Spinne begegnen.
Ja, kann ich nur zustimmen. Bin ich voll dabei. Was ich manchmal mache, ist, wenn ich in der Höhle in Laos sitze, in der aphotischen Zone, also da, wo kein Licht mehr hinkommt, schalte ich manchmal meine Lampe aus und spiele Höhlenspinne. Und dann denke ich mir, mein Gott, bist du eigentlich ziemlich klein.
Sie hören SWR Kultur, das Forum. Nosferatu lässt grüßen, warum können wir Spinnen nicht leiden? Mit der Psychologin Uta Maria Jürgens, dem Arachnologen Peter Jäger und dem Publizisten Jan Mohnhaupt. So, zur Biologie der Spinne gehören ein paar für unsere vor allem männlichen Ohren unangenehme Dinge. Zum Beispiel, dass die Spinnenweibchen ihre männlichen Partner nach dem Sex gern mal auffressen, dass sie überhaupt kannibalisch unterwegs sind. Auch der eigene Nachwuchs ist oft nicht sicher. Herr Mohnhaupt, stimmt das?
Das stimmt und stimmt gleichzeitig wieder nicht. Also es, wenn man sich auch gerade mal die Wissenschaftsgeschichte anschaut, dann sieht man, dass es oftmals männliche Forscher waren, die eben gerade das beobachtet und auch besonders schrecklich fanden, dass da einem auf einmal eine Tiergruppe ist, wo die vermeintlich richtigen Geschlechterverhältnisse umgekehrt sind und es irgendwie große, mächtige Frauen gibt und kleine, mickrige Männer. Das passte natürlich nicht in deren Weltbild. Und wenn diese Weibchen dann auch noch die Männchen fressen, dann ist es umso schlimmer. Und es ist aber vor allen Dingen auch bei vielen Spinnen, die wie beispielsweise der schwarzen Witwe, wo es gar nicht so oft vorkommt, wie man glauben möchte, weil der Name es ja sagt. Da ist es vor allen Dingen auch eine Folge der menschlichen Betrachtung in Menschenobhut. Nämlich wenn man Spinnen natürlich in ein Terrarium sitzt, dann kann das Männchen auch nicht so schnell in die richtige Entfernung fliehen, sodass es nicht gefressen wird. Und so häufen sich diese Beobachtungen natürlich dann. Andererseits gibt es dann aber auch wieder Erklärungen, dass es natürlich auch ja, irgendwie sich entwickelt hat. Dass es auch eine Folge ist, die dann den Arten auch etwas gebracht hat. Nämlich größere Weibchen konnten irgendwann auch immer mehr Eier produzieren. Und kleinere Männchen konnten vermutlich einfach auch besser fliehen, sind mobiler. Eben Ballooning hatte Peter Jäger ja vorhin schon angesprochen, also sich quasi durch die Luft treiben zu lassen am Faden. Also es gibt dann auch schon sozusagen Erklärungen, wie es dazu kommen konnte. Und ja, aber natürlich in der Welt des Patriarchats ist dann die Spinne natürlich etwas, was da wirklich nicht reinpasst und es aber auch deswegen spannend macht, weil es dann viel mehr eigentlich über uns sagt als über die Spinnen selber.
Wir hatten es ja vorhin schon, ich glaube, Herr Mohnhaupt, Sie haben das kurz angesprochen, die Namensgeberin der Arachnologie ist ja Arachne, eine griechische Weberin, in Ovids Metamorphosen vor 2000 Jahren verfasst. Arachne, eine griechische Weberin, die sich mit der Göttin Pallas Athene anlegt und zur Strafe in eine Spinne verwandelt wird. Das ist ja nicht die einzige Geschichte, in der Frauen und Spinnen die Hauptrolle spielen und überhaupt, Frau Jürgens, die Spinne wurde oder wird fast immer weiblich konnotiert. Warum ist das eigentlich so?
Ich denke, das hat viel damit zu tun, dass die Spinne viele mutmaßlich weibliche Attribute verkörpert. Auch ganz biologisch, also ich mache mal einen Schritt zurück. Also häufig sind die Repräsentationen, die wir haben von Tieren, schon an die Biologie angebunden, aber geformt dann durch unseren menschlichen Blick und durch unsere menschlichen Interpretationen als Gesellschaft, aber auch als Individuen. Also unsere eigene Geschichte, unsere eigenen Erfahrungen spielen da oftmals auch eine Rolle. Aber wir leben ja auch in einer Kultur, die bestimmte Geschichten schon anlegt und wir wachsen in diese Geschichten hinein und übernehmen die Bedeutungen dann auch selbst, ohne dass wir das so merken im Einzelfall. Und ein Aspekt, den die Spinne ja tatsächlich auch umsetzt biologisch, ist, aus sich selbst heraus zu schöpfen. Also das Netz natürlich. Und auch wenn man jetzt so Spinnen sieht, die dann ihren Kokon herumtragen, das hat ja so unmittelbar, es ist ja sehr offensichtlich und ist mit Sicherheit etwas, was schon unseren Vorfahren aufgefallen ist und Eingang gefunden hat dann in Mythen, die dann immer weiter tradiert werden. Und das ist ja gerade, wenn wir jetzt mal den westlich zentrierten Blick verlassen und sagen und schauen, wie haben andere Kulturen auf Spinnen geschaut oder tun es immer noch, dann ist ja gerade so das Mütterliche der Spinne, das Schöpferische der Spinne sehr betont worden, steht in verschiedensten Kulturen über verschiedene Zeiten und auch geografische Räume hinweg im Mittelpunkt. Und das ist natürlich auch etwas, dieses aus sich heraus Schöpfen, was mit dem Weiblichen traditionell verbunden ist.
Es gibt ja beides, ne? Das Bild von der Mutter, der Art Urmutter, aber dann eben auch das Bild von der männermordenden und blutrünstigen Spinnenfrau. Was hat es damit auf sich, Herr Bonhaupt?
Ja, auch das ist vor allen Dingen im, sozusagen in der westlich zentrierten Welt, also im christlichen Abendland, stark verbreitet. Und es speist sich natürlich ursprünglich also auch schon aus den antiken Mythen. Hier hat man auf jeden Fall auch schon eine nicht traditionelle Frau mit Arachne, die sich ja nicht an die Regeln hält. Sie hat sozusagen die Chuspe, dass sie die Göttin herausfordert und damit auch die ganze von Zeus sozusagen geführte Götterfamilie herausfordert. Also im Endeffekt das Patriarchat in Frage stellt und dafür dann bestraft wird. Und es zieht sich dann weiter. Ganz bekanntes Beispiel ist etwa die Novelle Die schwarze Spinne von Jeremias Gotthelf, wo eine Bäuerin einen Pakt mit dem Teufel eingeht, im Endeffekt aber auch, weil die Männer des Dorfes nicht dazu kommen, irgendwie eine Entscheidung zu treffen, und sie dann quasi sagt, okay, ich gehe diesen Pakt ein und versucht dann den Teufel über den Tisch zu ziehen und dafür bestraft wird und auch wieder als Spinne endet. Und weil da auch sehr viele sexuelle Anspielungen sind, also sie kriegt quasi als Vertragsunterschrift einen Kuss auf die Wange. Also es sind immer wieder diese Symbole, also der Kuss, und es ist ein Fremder, der ins Dorf kommt. Also Frauen, die sich nicht konform den Erwartungen verhalten, die nicht in der Einehe leben, denen wird dann immer wieder in diesen christlichen Erzählungen erzählt, ja, werdet bloß nicht so wie die Spinne, denn sonst werdet ihr einsam und verlassen enden. Und ganz interessant, das hat sogar schon Simone de Beauvoir dann aufgegriffen in Das andere Geschlecht, die dann auch diesen Vergleich aufstellt, dass den jungen Mädchen gesagt wird, sie sollen wie die fürsorgliche Biene werden und bloß nicht wie die männermordende Spinne.
Kann man das dann, Frage an die beiden Männer mit internationalem Blick, kann man sagen, das geht, das Dämonisieren des weiblich wilden oder auch der wilden weiblichen Sexualität geht einher mit einem negativen Blick auf Spinnen? Kann man das über verschiedene Kulturen so sehen? Also von dem, was ich so überblicke, scheint es in die Richtung zu gehen, aber wissenschaftlich fundiert könnte ich die Aussage jetzt nicht treffen. Wie sehen Sie das?
Ich weiß nicht, Herr Jäger, möchten Sie anfangen oder?
Nee, fangen Sie mal an.
Okay. Also es ist, glaube ich, auch deswegen erstmal schwierig zu sagen, weil das Christentum die ganze Welt einfach so stark schon seit Jahrhunderten oder teilweise seit Jahrtausenden prägt und alles Mögliche überformt. Es gibt beispielsweise Studien dazu, wie weit auch Arachnophobie verbreitet ist. Mhm. Und da findet man es auch in Ländern, wo man sagen könnte, ja, da gibt es ja auch gefährliche Spinnen, also in Teilen von Amerika, im Osten Asiens, und ein einziger Ausreißer ist da eher Indien. Aber es sind halt alles auch Regionen der Welt, die durch zumindest die westliche Zivilisation, damit auch durch das Christentum mitgeprägt wurden. Und wenn man sich aber jetzt mal ältere Überlieferungen, also weitere Geschichten aus anderen Kulturen anschaut, dann gibt es dort auch sehr positive Frauenfiguren, beispielsweise in Nordamerika, auch in Südamerika, oder teilweise auch männlich gelesene Figuren, wie in Westafrika, wo es diesen sogenannten Trickster Anansi gibt, der auch eher als männlich konnotiert ist und der so eine Art Äquivalent zu unserem Reinicke Fuchs bildet. Also noch ein bisschen mächtiger wahrscheinlich und noch etwas ambivalenter, weil er sowohl ja manchmal die Menschen über den Tisch zieht, aber dann manchmal ihnen auch wieder hilft, aber immer nur dann, wenn es ihm auch etwas bringt. Also da schwingt auch sehr viel Respekt, aber auch eine gewisse Ehrfurcht vor diesem doch sehr geschickten Wesen. Ja, das ist die Frage, was zuerst da war, also sozusagen die negativen Geschichten über die Spinnen oder dann doch das doch sehr weit verbreitete Patriarchat.
Eben fiel ein Stichwort, das will ich aufgreifen, Arachnophobie. Herr Jäger, es gibt eine ausgeprägte Form der Spinnenangst, die klinisch diagnostiziert eben Arachnophobie genannt wird und eine Krankheit ist. Sie haben sich viele Jahre auch selbst als Therapeut in Sachen Spinnenangst betätigt. Weiß man, wie es zur Arachnophobie kommt, was die Ursachen, die Auslöser sind?
Ich darf ganz kurz verbessern. Ich war nie Therapeut, sondern immer begleitender Arachnologe bei Therapeuten.
Okay.
Das heißt, das ist schon etwas anderes. Das maße ich mir nicht an. Ich habe ja keine Psychologie oder sowas studiert.
Sie waren derjenige, der in den Kindergärten oder wo auch immer dann den Patienten die Vogelspinne auf den Kopf gesetzt
hat. Ja, in den Kindergärten machen wir natürlich keine Phobiebekämpfung, sondern das wird in Einzeltherapie gemacht. Aber ich war bei Konfrontationstherapie beziehungsweise bei NLP, also Neurolinguistisches Programmieren, mit dabei und habe dort unterstützend gearbeitet und habe dann natürlich auch einen gewissen Einblick bekommen. Ja. Persönlich finde ich es ein bisschen schade, dass wir sehr viel über Spinnenangst sprechen. Mhm. Ich habe gerade in einem Wissensbuch es gerade geschafft, dass wir die Seite mit der Spinnenangst rauslassen. Und zwar einfach aus dem Grunde, je weniger wir über die Spinnenangst sprechen, desto weniger Spinnenangst wird es geben in der Zukunft. Deswegen spreche ich lieber über die Wunder und die schönen Dinge. Woher die Spinnenangst kommt, tja, da gibt es verschiedene, vielleicht Schulen sogar, das wird Frau Jürgens viel besser erzählen können als ich. Ich bin der Meinung, wenn ich eine Mutter sehe, oder auch eine Lehrerin oder auch ein Vater, und der sich erschreckt und schreit und ein Kind in der Prägephase kriegt das mit, reicht ein Schrei aus, um diesem Kind mit diesem Spinnenbild, was es gerade gesehen hat, eine Angst, ein Ekel, ein negatives Gefühl mitzugeben. Und das kann dann wachsen und da wächst auch in der Regel mit zum Beispiel Spinnenfilmen, Spinnengruselfilmen und so weiter. Da wird es natürlich nicht besser durch. Und man kann das wieder abtrainieren im Prinzip durch eben, wie gesagt, diese zwei Therapieformen. Aber viel besser wäre es natürlich, wenn es überhaupt nicht zu diesem Schrei kommen würde.
Mhm. Frau Jürgens, aber wir können ja ein Stück weit auch die Angst vor Spinnen nehmen, indem wir die Angst vor Spinnen thematisieren. Frauen erkranken häufiger als Männer, habe ich gelesen. Stimmt das?
Das ist statistisch richtig, wobei da ja auch die Frage ist, was ist Ursache, was ist Wirkung? Mhm. Also ich habe auch in meinen Interviews mit verschiedenen Damen gesprochen, die sich geradezu auch darüber definiert haben. Ja, also da war so das Selbstverständnis, naja, ich bin ja auch eine Frau, deswegen ist es so. Also als wäre das so etwas Gegebenes. Und auch da wissen wir natürlich wieder nicht, was hat da die Kultur geprägt, was ist angelegt. Ich nehme mal nicht an, dass es angelegterweise eine größere Wahrscheinlichkeit für Spinnenphobie bei Frauen gibt. Das, was wir wissen über das Entstehen von Spinnenangst oder überhaupt Angst vor Tieren, und Spinnen sind da natürlich ganz vorne mit dabei, ist, dass es einfach hochkomplex ist. Also es wird diskutiert, dass wir eine Art Vorprägung aus der Biologie mitbringen, was sich zum Beispiel daran zeigt, dass sich Spinnen schneller mit als Angstreize antrainieren lassen im Experiment, als zum Beispiel Blumen oder Autos oder Pistolen, die ja, also Pistolen und Autos sind ja heutzutage wahrscheinlich viel gefährlicher als Spinnen für uns. Und trotzdem funktioniert es, wenn man zum Beispiel jetzt einen kleinen Stromstoß paart mit einem Bild von der Spinne, funktioniert das sofort, dass wir auf die Spinne ängstlich reagieren. Und bei anderen Reizen dauert das viel länger. Also irgendwas ist da, wo unser Gehirn mit Vorliebe Spinnen oder auch Schlangen aufgreift als Angstreiz. Aber die Frage ist ja auch, wenn das so wäre, dass die Biologie entscheidend ist, dann müsste es bei uns allen ja relativ ähnlich sein und auch über verschiedene Kulturen hinweg. Und das ist es ja eben auch nicht.
Das ist eben nicht der Fall.
Genau, also Erziehung ist auf jeden Fall auch ein ganz, ganz großes Element. Und zwar nicht nur die ausdrückliche Erziehung, sondern auch das, was zwischen den Zeilen passiert. Um eine kleine persönliche Anekdote einzuwerfen. Meine Mutter hat mich, selber Biologin, ausdrücklich erziehen wollen zu einer Spinnenfreundin, hat aber Spinnen immer wunderbar beschrieben, aber nie angefasst. Und das habe ich mitgeschnitten als Kind, sodass bei den Spinnen etwas Unberührbares bleibt. Und das kann auch schon wirken.
Also Herr Jäger möchte nicht so viel über die Spinnenangst reden. Machen wir jetzt auch nicht weiter, lassen wir jetzt. Was mich noch interessieren würde, Herr Jäger, Spinnen sind ja im besten Sinne Netzwerkerinnen. Und wenn wir über Leistung sprechen, müssen wir darüber sprechen, dass zwar längst nicht alle Spinnen Netze bauen, aber alle Garn spinnen. Warum ist das eigentlich so?
Oh, warum Fragen gibt es in der Evolution nicht? Wir können fragen, wie es dazu gekommen ist, dass sie an bestimmten ehemals Beinen, also Spinnwarzen, sind ehemals Beine gewesen, die kleiner, kürzer geworden sind, weniger Glieder haben als die anderen Beine der Spinne. Und dort haben sie eben kleine Haare oder Borsten, die hohl sind, und dann haben sie Drüsen, Spinndrüsen in dem Fall, und das kommt öfter bei diesen ganzen Arthropoden, also Gliederfüßern, vor, wo die Insekten zugehören, die Krebstiere und die Tausendfüßer und die Spinnentiere eben auch, wo entweder Speicheldrüsen oder Giftdrüsen oder eben diese Spinndrüsen entstanden sind. Spinndrüsen gibt es eben nicht nur bei Spinnen, die gibt es bei Pseudoskorpionen, bei Spinnmilben zum Beispiel, und das ist zunächst einmal, müssen wir jetzt leider zugeben, ein Zufall. Ja, da sind sehr, sehr viele Mutationen passiert in der Evolution, und irgendwann ist da mal etwas rausgekommen, was etwas so etwas war wie Seide, womit sie vielleicht etwas ausspinnen konnten, vielleicht Wasser abhalten konnten oder sich während der Häutung einspinnen konnten. Und das gab einen evolutiven Vorteil, und das hat sich dann durchgesetzt. Und tatsächlich sind die relativ ursprünglichen Spinnen, wie die Gliederspinnen oder Vogelspinnen, nur mit einer Form von Seide ausgestattet, während die hochkomplexen Radnetzspinnen zum Beispiel 7 verschiedene Arten von Seide produzieren können. Und ich kann da nur zustimmen, also Netzwerkerinnen sind sie auf jeden Fall, wenn man sieht, was sie mit diesen Netzen alles machen können. Mhm. Ich habe zum Beispiel einmal in einer bestimmten sehr, sehr feuchten Phase in Laos ein Netz gesehen von 2 Meter insgesamt Länge, ein Radnetz, allerdings nur mit 3 Radien. Das heißt, es war ein dreieckiges Netz, habe ich vorher noch nie gesehen. Und die Spinne dazu war gerade mal 4 bis 5 Millimeter Körperlänge.
Wahnsinn.
Also da kann man immer nur wieder staunen.
Und stimmt es eigentlich, dass man immer noch nicht genau weiß, aus welchem Material dieses Garn gewoben ist? Man wüsste es gerne, weil man damit allerhand anfangen könnte, bis hin in die Rüstungsindustrie, habe ich irgendwo gelesen. Ja.
Ja, oder auch Bekleidungsindustrie, genau. Denn Spinnenseide im Gegensatz zu der kühlenden Seidenspinnerraupe ist erwärmend. Also von daher ist es schon ein ganz tolles Material. Und wir Menschen wünschen ja immer, den in der Natur irgendwie zu nutzen. Auf der anderen Seite ist es so, man weiß eigentlich schon sehr genau, welche Seidenproteine da unterwegs sind, langkettige Proteine, die sich irgendwie ausrichten, aber irgendwie, und das ist eben der Punkt, das, was im Prinzip am Übergang von flüssig zu fest, von innen zu Außenraum von der Spinne, also genau an der Borste, an der Austrittsstelle passiert, das wissen wir noch nicht so ganz. Und deswegen sind die Menschen auch noch nicht so weit wie die Spinnen.
Herr Mohnhaupt, wenn schon kaum jemand die Spinne mag, dann ist die Frage, was, wenn es sie nicht gäbe? Wie sähe denn eigentlich eine Welt ohne Spinnen aus? Wären wir dann alle glücklicher?
Ganz sicher nicht. Also auch die Leute, die noch nicht erkannt haben, wie toll Spinnen sind, würden wirklich wahrscheinlich nicht lange überleben, wenn es keine mehr gäbe. Denn Spinnen halten unfassbare Massen von Insekten fern. Studien zufolge sind das jährlich bei allen Spinnen weltweit bis zu 800 Millionen Tonnen Fleisch, die sie vertilgen. Wir Menschen vertilgen jährlich 400 Millionen Tonnen Fleisch. Also sind einfach riesige Mengen, und da sind vor allen Dingen dann auch Insekten, die wir als Schädlinge bezeichnen, bei, also Blattläuse, Raupen von verschiedenen Faltern, aber auch Mücken und Fliegen. Also einerseits Tiere, die unsere Landwirtschaft und die Erträge der Landwirtschaft irgendwie gefährden, und andererseits aber auch Tiere, die uns wirklich gefährlich werden können, weil sie eben schwerwiegende Krankheiten übertragen, wie West-Nil-Virus oder Malaria. Und ohne Spinnen wären wir denen dann wirklich schutzlos ausgeliefert. Und von daher kann man wirklich froh sein. Ich muss aus eigener Erfahrung sagen, ich habe relativ wenig Mückenstiche in der Wohnung, weil überall Spinnen sitzen.
Wie geht's der Spinne im Klimawandel? Also wenn die Sommer heißer, die Niederschläge heftiger, die Wetterverhältnisse extremer werden. Wir reden auch vom Insektensterben. Wie geht's den Spinnen, Herr Jäger?
Naja, den Spinnen geht es erstmal gar nicht so schlecht damit. Man muss sich einfach vorstellen, wir haben ja einen Gradienten vom Mittelmeerraum bis hin in die nördlichen europäischen Regionen. Und die Spinnen werden entlang des Gradienten sich dort wohl oder wohler fühlen, wo es dann eben wärmer oder kühler ist. Mhm. Das heißt, wir werden vielleicht hier in Deutschland einen Wechsel wahrnehmen, ja, einen langsamen, stetigen Wechsel. Aber den Spinnen insgesamt macht das nicht so viel. Ja. Sie befinden sich dann einfach ein bisschen nördlicher oder ein bisschen südlicher, wie auch immer.
Aber wenn ich da einhaken darf, weil das ist ja auch die Frage, einerseits, wie kommen sie mit dem Klimawandel klar, aber auch das Verschwinden einfach von Lebensräumen. Also weil nicht alle Spinnen leben gerne in der Wohnung, also gerade, dass die Landwirtschaft intensiviert ist, dass es einfach viele Fungizide, Pestizide in der Landwirtschaft gibt, Insektizide, die natürlich auch Spinnen betreffen. Und da ist dann die große Frage, ob wirklich diese Zahl an Spinnen überlebt oder ob nur eine bestimmte Artenzahl, die halt eben an die Bedingungen angepasst sind und da hartnäckiger sind, wie auch manche Insekten eben.
Tatsächlich gibt es mittlerweile auch Studien, die neben dem Insektensterben auch ein Spinnensterben oder Schwund festgestellt haben. Man muss vorstellen, die sind natürlich ein bisschen abgepuffert, weil denen ist es egal, ob sie ganz viele gleiche Insekten fressen oder eine ganz große Diversität von Insekten, also eine Vielfalt von Insekten. Also das ist denen im Moment erstmal wurscht. Aber es hat es tatsächlich jetzt auch schon gegeben. Es gibt weniger Spinnen und es gibt weniger Vielfalt. Das ist gar keine Frage.
So, wir sind am Ende unserer Sendung. Eine Frage bleibt mir noch, vielleicht zum Schluss. Wir haben jetzt viel über unser Verhältnis zur Spinne geredet. Viel zu kurz kommt der Blick der Spinne auf uns, den wir natürlich nur vermuten können. Frau Jürgens, wie denkt die Spinne über uns?
Oh, da müssen Sie jetzt eine Spinnenpsychologin fragen. Aber vielleicht, ich könnte mir gut vorstellen, dass die Spinne so ein ganz bisschen lächelt. Und die Weisheit, die oft auf sie projiziert wird, findet sich ja, da schließt sich so ein bisschen der Kreis dann auch von den alten Mythen zur brandaktuellen Astrophysik. Zum Beispiel wird da ja vom Cosmic Web gesprochen. Und in einer, ich weiß nicht wie metaphorischen oder wie objektiv umgesetzten Gleichartigkeit der Galaxiestruktur und des Aufbaus des Universums zum Spinnennetz gesprochen. Also wenn die Spinne da auch ihre vielen Arme und Beine mit im Spiel hat, ich glaube, dann kann sie sich zurücklehnen und uns wirklich belächeln.
Also ich habe einmal sozusagen mit einer Vogelspinne gesprochen, in Anführungsstrichen. Das war allerdings ein großer Zufall. Ein bisschen muss man erklären. Also die Vogelspinnenmännchen gehen ja wie viele Spinnenmännchen auf die Pirsch quasi, auf die Brautschau. Wenn sie dann ein vermeintliches Weibchen getroffen haben von ihrer Art, dann fangen sie an zu trommeln. Und diese Trommelgeräusche sind halt je nach Art unterschiedlich und es gibt eine bestimmte Frequenz, die das Weibchen dann aufhorchen lassen. Und wenn sie in Stimmung ist, dann reagiert sie halt. Und ich stand jemals einmal vor einem meiner Terrarien und habe so ein bisschen Gedanken verloren, ein Plastiklineal in meine Hand flitschen lassen. und habe mich aber mal gewundert, weil hinter mir hat es getrommelt und habe mich umgedreht und habe gesehen, dass ein großes Vogelspinnenweibchen sich aufgerichtet hatte an der Scheibe und wirklich dann mit ihren Beinen getrommelt hat. Und ich habe das dann nochmal wiederholt und sie hat nochmal getrommelt und das war aber nur dieses eine Mal. Ich habe es später wieder versucht mit dem gleichen Lineal bei anderen Arten, auch bei dem Exemplar. Ich habe es nie mehr geschafft. Aber dieses eine Mal kurz hat sie wohl gedacht, oh, da ist er. Und aber danach hat sie dieses Fenster auch wieder für immer geschlossen.
Toll.
Ich finde diesen Blick einfach ganz wundervoll, uns auch bei der Spinne zu fragen, wie sieht sie die Welt? Denn sie hat einen eigenen Blick auf die Welt. Und ich glaube, im Umgang mit der Natur und mit ihr und anderen Tieren sind wir gut beraten, das auch mit einzubeziehen.
Genau, sehe ich auch so. Ja.
Nosferatu lässt grüßen, warum können wir Spinnen nicht leiden? Das war das Thema heute im Forum hier bei SWR Kultur. Wir haben versucht, ein bisschen die Spinnen zu lesen. Ob es uns gelungen ist, entscheiden Sie selbst. Es haben diskutiert die Psychologin Uta Maria Jürgens, der Publizist Jan Mohnhaupt und der Frankfurter Arachnologe Peter Jäger. Danke in die Runde und Ihnen allen fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Papsch. Tschüss.